Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Juni 2024 mit
Frankreich,
der Europawahl,
jungen Leuten,
der Ukraine,
dem Börsenticker,
Schamschaft zu Argentinien,
Katrin Rönicke,
einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Hä, ich dachte, du hast viel mehr Themen als ich.
Ja, aber ich hab einfach vier Dinger unter junge Leute subsumiert.
Ach so, verstehe.
Clever, ne? Weil da geht's um junge Leute, für junge Leute, über junge Leute und gegen junge Leute.
Gegen junge Leute?
Ja, junge Leute sind abzulehnen.
Ah, okay.
Gab's von Knorkato gab's, glaube ich, mal ein T-Shirt, das stand drauf. Ich verachte Jugendliche.
Ja, stimmt, das hast du mir erzählt. Sollen wir mit dem Unangenehmen anfangen?
Mit dem Unangenehmen, warte mal, habe ich hier Wehrpflicht. Achso, du meinst mit der Europawahl.
Aber du kannst auch, wenn du möchtest, mit der Wehrpflicht anfangen.
Okay,
auch in Ordnung.
Es ist nur ganz kurz. Also Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, hat ein Konzept vorgelegt, wie er sich die Wehrpflicht vorstellt. Was er gemacht hat, ist, er ist nach Schweden gefahren und hat sich angeguckt, wie die da die Wehrpflicht organisieren. Und hat das praktisch von denen geklaut. Ja. Das funktioniert so. Also alle 18-Jährigen, alle Mädchen wie Jungs, kriegen einen Fragebogen zugeschickt. Der muss ausgefüllt werden, wenn du ein Typ bist. Mädchen müssen den nicht ausfüllen, nur Männer, Frauen nicht. Das liegt daran, dass das Grundgesetz nur für Männer die Wehrpflicht vorsieht, für Frauen aber nicht. Frauen können es freiwillig machen. Männer müssen den ausfüllen, zurückschicken. Dann werden 40.000, das ist so deren Rechnung, also 400.000 ist jeder Jahrgang groß, 40.000 von denen werden dann auch tatsächlich zur Musterung einbestellt. Und dann irgendwie noch mal ein kleinerer Teil, um die 5.000 oder sowas, werden dann tatsächlich auch in die Bundeswehr eingezogen oder wie man das nennt. Mhm. Aber letztendlich ist es natürlich trotzdem eine freiwillige Aktion, weil du kannst dich ja auch doof stellen, ne? Weil die suchen sich dann halt in diesen Fragebögen die Besten der Besten der Besten, Sir, aus. Und wenn du da Probleme mit dem Satzbau hast oder so, ne? Also da lässt sich mit Sicherheit ein bisschen was tricksen. Mhm. Ich finde die Idee ganz schön. Weil die ethische Idee, die dahinter steht, ist, wir nehmen nur die Besten. Ja? Es bewerben sich alle, wir nehmen aber nur die Besten. Das heißt, für die Bundesrepublik Deutschland Soldatin oder Soldat werden zu dürfen, ist eine Auszeichnung. Mm. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Also ob man das hinkriegt, das so zu drehen.
Ich wollte gerade sagen.
Naja, im Moment ist es gar nichts. Ne? Im Moment, also jetzt hast du halt so eine verlorene Generation, also meine Generation, deine auch noch. Für uns, wir haben da nicht drüber nachgedacht, nicht drüber diskutiert. Es war halt so, man ist zum Bund gegangen oder hat halt verweigert. Ne? Aber die Wehrpflicht war halt da. Die ist zumindest in meiner Wahrnehmung nicht mit irgendeiner Bedeutung aufgeladen worden oder sowas. Aber wenn wir es schaffen, das mit einer Bedeutung, also wir als Gesellschaft das schaffen, das mit so einer Bedeutung aufzuladen, das ist eine Ehre. Ja? Die wird nicht jedem zuteil. Könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in einer Generation das tatsächlich so weit eingesickert ist, dass man sagt, nee, der Erstgeborene, wenn der Erstgeborene es nicht zur Armee schafft, wird er enterbt.
Ja, ich weiß nicht, so krass muss es ja nicht gleich sein, aber tatsächlich fände ich es auch ganz interessant zu gucken, kann man das Image ein bisschen drehen? Ist es vielleicht sogar schon gedreht durch den Ukraine-Krieg? Ich muss sagen, bei mir wurde es tatsächlich gedreht durch ein Interview, was ich geführt habe mit einer, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich sage einfach nicht den Rang einer etwas höherrangigen Person in der Bundeswehr, eine muslimische.
Obergeneralfeldwebelsleutnant.
Ja, also es war eine Muslimin jedenfalls. Das war so im Rahmen von Mashallah, dem Podcast, wo wir mit Muslimen gesprochen haben, die eben in Deutschland leben. Und die hat das wirklich mit so Herzblut begründet. Warum ist sie in der Bundeswehr? Warum macht sie das? Ja, weil sie die Grundrechte ja verteidigt, die demokratische Grundordnung und die Verfassung.
Das gab es vor 30 Jahren, also zu meiner Zeit gab es das auch schon. Also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ich gehe zum Bund, ich habe da zwar keinen Bock drauf, aber ich halte das für meine staatsbürgerliche Pflicht.
Ja.
Da wird hier gar nicht groß drüber diskutiert. Kann gut sein, dass da irgendwie was bei rumkommt. Dann gab es so ein bisschen Diskussion am Rande, was denn mit den Mädchen wäre. Ne? Die Frauen, die sind auch und so. Ne. Aber wie gesagt, das Grundgesetz sagt halt, Wehrpflicht ist für Männer, steht da ausdrücklich drin. Jetzt könnte man das Grundgesetz ändern Dazu brauchst du eine Zweidrittelmehrheit, dazu brauchst du also die CDU. Und mit der CDU ist das nicht zu machen. Die CDU hätte nämlich viel lieber so eine allgemeine Dienstpflicht. Ich vermute, die ahnen, dass nur eine große Zivi-Armee sicherstellen kann, dass uns in den nächsten 20 Jahren die Pflege nicht kollabiert. Also, ja. Ist noch nichts beschlossen, wird noch diskutiert. Pistorius hat es gerade vorgelegt und wir werden mal gucken, was dann am Ende davon übrig bleibt. Wahrscheinlich kriegt jeder nur einen Werbeflyer von der Bundeswehr zugeschickt oder sowas.
Ja, das andere Unangenehme, natürlich die Europawahl am Sonntag. Also ich fand, es war kein schöner Wahlabend, weil die einzige Partei, die wirklich gefeiert hat, das war die AfD. Also ich meine, die Union hat sich auch gefreut, die ist stärkste Kraft geworden. Aber das ausgerechnet die AfD und zwar nach all diesen ganzen Skandalen, ja, also nachgewiesene Connections oder Beeinflussungen durch Russland und China, SS-Sprüche, Ausschluss aus der rechten Fraktion im Europaparlament, dann Distanzierung vom Spitzenkandidaten, dann gab es ja auch noch die Korrektivrecherche, ja, zu den Deportationsplänen. Das Verfahren in Münster fällt mir noch ein, ja, wo bestätigt wurde, dass die Einschätzung vom Verfassungsschutz, ja, die AfD ist in Teilen eine rechtsextreme Partei, dass das korrekt ist. Also all das, ja, hat die Leute nicht davon abgehalten, oder 16% der Leute, die überhaupt ihre Stimmen abgegeben haben, zu sagen, ja, wähle ich AfD, ne? Ist die richtige Partei.
Ja, naja, ich finde das jetzt, also erstmal, die Umfragen waren wesentlich besser, da stand sie teilweise über 20%.
Ja, vor der Korrektivrecherche.
Okay, ja, aber es hat ein bisschen was genutzt. Vielleicht ist auch das ein dickeres Brett zu bohren. Und auf der anderen Seite, ich meine, seit Jahrzehnten lesen wir immer wieder, wenn es irgendwelche Studien über die OECD gibt oder sowas, dass es stabil um die 20% Menschen mit einem rechtsextremen Weltbild in den Industrienationen gibt. Das sind die. Der Qualitätsjournalismus, die tun halt immer so, als wären das keine Rechtsextremen. Aber das sind halt welche. Ja. Die sind in meiner festen Überzeugung nach, sind diese AfD-Wählerinnen und Wähler in unterschiedlichen Ausprägungen natürlich, aber letztlich alle rechtsextrem.
Genau, und also ich würde auch sagen, dass diese 16%, die all das, was ich gerade aufgezählt habe, nicht mehr abgehalten hat, genau, das Kreuz da zu machen, da muss es ja zumindest, also und das gab ja dann auch die entsprechenden Umfragen, wie viele der AfD-Wähler haben kein Problem damit und es waren irgendwie 80% oder so, ja, ja, habe ich kein Problem mit. Naja, und ich fand es dann ich bin dann ja so, ich will es dann wissen, ne, was ist da los, was treibt diese Leute dazu, das trotzdem zu tun, und habe mir nach der Wahl richtig schön dreckig eine AfD-Doku nach der anderen, die ich irgendwie finden konnte, reingehauen und möchte von all denen, die ich gesehen habe, eine besonders hervorheben, nämlich die von Olaf Sundermeier, den kennst du auch, ne, vom RBB.
Den Sundermeier, ja, den kenne ich, die Doku kenne ich nicht.
Die ist auch noch sehr neu, die ist tatsächlich, glaube ich, erst Montag rausgekommen und der war in Brandenburg unterwegs, hat sich da so den Europa- und in Brandenburg ja auch Kommunalwahlkampf angeschaut und ist mit diesem AfD-Typen, der da vor allem in der kommunalen Szene groß ist, Bernd heißt der, ist ja so abgehangen und die haben auch echt offen mit ihm geredet, also jetzt die Funktionäre, ja, die wollen nämlich schön Screentime haben. Und das haben die echt gut kapiert, hat man auch gemerkt, hat der Sundermeier auch versucht, ein bisschen transparent zu machen. Warum machen die hier so nett mit? Die waren super nett zu ihm. So, ja, das ist der Herr Sundermeier und der kommt jetzt auch noch mit und so. Die brauchen die Medien. Und das wissen
natürlich
die.
Natürlich brauchen die Medien.
Und dann sind die sogar zu einem Olaf Sundermeier total nett. Die Anhänger jetzt nicht so. Also es gibt dann auch diverse Szenen in dieser Doku, wo er auf der Straße steht und von so diesen, naja, Mitläufern, Anhängern, Wählern, wie auch immer, halt richtig krass aufs Übelste beschimpft wird so. Die labern dann immer gleich was vom jüngsten Gericht.
Ja, das ist sobald mehrere da sind. Ne? Also diese AfD-Funktionäre, die machen das ja auch. Also wenn die auf Bühnen stehen, irgendwo in der Lausitz irgendeine Kundgebung ist und Sundermeier dahin fährt, ja, passiert es dem gelegentlich, dass der markiert wird. Genau. Also das sind Feiglinge. Man darf das nie vergessen. Die Rechten sind feige.
Wobei,
die sind in der Gruppe, reißen die riesig ihr Maul auf, aber wenn du sie dann alleine triffst, sind die total nett und freundlich und höflich und zuvorkommend. Kann man rechts immer wieder sehr gut beobachten. Und ich bin öfter von einzelnen Linken doof angemacht worden, als dass ich von einzelnen Rechten doof angemacht worden wäre.
Das Stimmt. Das ist auch in der Doku drin, ne? Also da sagt dann einer dieser Funktionäre auch, ja, also hier die Leute trauen sich halt dann auch auf die Straße und demonstrieren und zu diesen Stadtfesten kommen und so, weil sie wissen, ihr Chef ist auch da. Und dann geht das ja, dann müssen sie ja keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Und ich fand aber ganz schön an diesem Beispiel Brandenburg und von Sundermeier ganz gut dargestellt, warum die da so stark sind. Also, und das steht ja für den Osten generell. Also, wir haben ja die Grafiken auch gesehen, wie der Osten sehr blau ist. Berlin ist so ein schwarz-grüner Punkt in der Mitte. Und ich glaube, das hat vor allem zwei wesentliche Gründe. Und der erste Grund ist, dass sie, wie ja auch schon die NPD damals, da hat man das ja auch gekannt, die sind überall aktiv. Also die gehen in die Vereine, die gehen in die Feuerwehren, die organisieren Stadtfeste und so weiter. Und ich habe einen kurzen O-Ton mitgebracht, wo einer dieser AfD-Leute das auch ganz klar erklärt.
Wir sind in Bürgervereinen aktiv, wir sind mit unseren Mitgliedern bei der Freiwilligen Feuerwehr, wir sind überall, wo Menschen sich treffen, zugegen und das nicht mit der großen AfD-Fahne und als Parteipolitiker, sondern einfach als ganz normale Bürger dieser Stadt, ganz normale Bürger eines Dorfes. Und dort merken die Menschen dann im realen Leben, der ist ja gar kein Nazi, der ist kein Rechtsextremist, das ist eigentlich einer. So wie wir. Der trinkt auch mal sein Bierchen beim Fußball und mit dem kann man auch mal über seichte Themen quatschen. Und ich glaube, das macht uns hier im Osten besonders stark, dass wir in der Breite mittlerweile in der Bürgerschaft verankert sind und die Menschen in diesem Land, das fast jeder, irgendeine AfDler kennt.
Das ist das Schöne, der Rechtsextremist ist ja gar kein Rechtsextremist.
Nö.
Der trinkt ja Bier.
Ja. Und
Wir
das.
wissen ja, Hitler hat kein Bier getrunken.
Ja, und ich glaube, und dann kommt das Zweite, was da reinspielt. Nicht nur jeder kennt jemanden, was sie nicht mehr kennen, das ist echter Journalismus. Und diese ganzen Berichte, dass die AfD rechtsextrem sei, dass das wirklich faschistische Menschen sind, das glauben die dann gar nicht mehr. Der ist ja gar kein Nazi, ne? Kam ja gerade so. Also muss die Presse ja lügen. Und die Lügenpresse lese ich nicht, also beißt sich die Katze in den Schwanz. Und stattdessen informieren sich die Leute jetzt mehrere Stunden am Tag halt anderswo. Ja, mit ihrem Smartphone, keine Ahnung. Früher haben sie vielleicht die Bild oder irgendeine Frauenzeitschrift noch gelesen, aber da hängst du ja nicht stundenlang jeden Tag drin. Jetzt hast du halt stundenlang so Fake News und Hetzkampagnen auf irgendwelchen Smartphone-Apps. Also ob das jetzt Telegram ist, WhatsApp, Twitter, wo auch immer man halt sich so trifft. Und darum erreichen wir, also so Medienschaffende, die noch recherchieren, die meine Expertin fragen oder die überhaupt eine Expertin von Quacksalbern unterscheiden können und dann noch mehrere Quellen heranziehen, um eine Aussage zu verifizieren und so weiter und so fort, die erreichen wir gar nicht mehr.
Natürlich nicht. Da habe ich da, ich habe, da, davon gehe ich seit Jahren aus, dass diese
Ja.
Leute nicht zu erreichen sind.
Und das ist
Das
auch.
ist ja, das ist zwar eins der Lieblingsargumente derer, die immer mal wieder Waldspaziergänge machen und
Ja.
die extreme Rechte in ihre Talkshows einladen. So, das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Natürlich erreichst du die nicht. Du lieferst nur neues Schnittbildmaterial, das die extreme Rechte dann in ihren Kanälen
Genau.
zirkulieren lassen kann. Und zwar so geschnitten, wie sie es für richtig halten.
Genau.
Was
Genau.
du da schilderst übrigens, dieses Sportvereine, Feuerwehr und so. Ich habe vor, was haben wir denn, 2024, das muss 20 Jahre her sein oder eventuell sogar noch 2, 3 Jahre länger. Da hatte ich mal bei mir zu Gast im Studio den Kollegen Frank Jansen vom Tagesspiegel, der damals, ich weiß gar nicht, wo der heute ist, wahrscheinlich ist er immer noch beim Tagesspiegel, aber der hat damals viel über Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus gearbeitet. Und der hat vor 20 oder über 20 Jahren in meiner Sendung schon gewarnt, wir müssen aufpassen, diese Leute setzen sich fest in vor allen Dingen lokalen Sportvereinen und den Freiwilligen Feuerwehren. Das sind die Einfallstore für die extreme Rechte. Das hat er damals schon gesagt.
Ja. Ja, es ist auch die Sportgruppe, ne? Bei ja.
Ja, aber das mit diesem Erreichen, das ist halt tatsächlich ein Problem. Darum auch alle Witze, die man so über diese Leute macht, die macht man nur, um sich seiner selbst und seiner Peergroup zu vergewissern. Also das machst du nicht, um diese Leute irgendwie zu blamieren oder so. Das funktioniert gar nicht. Die sind weg.
Ja.
Die holst du auch nicht zurück. Jedenfalls nicht mit unseren Mitteln. Vielleicht gibt es Mittel, mit denen man die zurückholen kann. Oder zumindest mit denen man sie wieder anschlussfähig an die reale Realität machen kann. Aber diese Mittel, die haben wir nicht. Das kostet sehr, sehr viel Geld, mindestens.
So, und dann lass uns noch mal gucken, was am Wahlabend im ersten lief. Das fand ich auch noch interessant. Bei Karin Mioska, Da saßen nämlich, weil ja, na, da wurde auch darüber gesprochen, AfD, zweitstärkste Kraft bei der Europawahl, was ist hier los? Zu Gast waren Kevin Kühnert, also man muss ja auch sagen, die SPD, darüber wurde gar nicht so viel mehr gesprochen im Nachklang, wie krass, die SPD mit 14%. Also das finde ich schon sehr bedenkenswert.
Also, aber sie denken nicht drüber nach, oder? Denken die darüber nach? Hast du das Gefühl, dass sie irgendwie sich mal denken, so, vielleicht...
Der Kühnert, ja. Also der hat wahnsinnig selbstkritisch gewirkt und so, das können wir jetzt hier nicht schönreden und nee, da gibt es nichts zu feiern und so.
Ja, natürlich, aber klar. Sie brauchen ja eine neue Politik. Die Politik der SPD ist ja das Problem. Also das ist halt, wir haben keine sinnvolle Sozialpolitik mehr. Nee. Und da gab es doch auch vor kurzem diese was war das, eine Studie oder was, einfach nur ein Zahlenvergleich irgendwie. Da, wo am meisten für Soziales ausgegeben wird, ist die extreme Rechte am schwächsten.
Ich glaube, es war Infrastruktur und es war ein Längsschnitt. Ich kann das raussuchen. Ich hatte das nämlich, glaube ich, sogar als gute Nachricht mal mitgebracht. Da, wo europäisches Geld in Infrastruktur geflossen ist, waren, und das war über wirklich Jahrzehnte hinweg, sind die Rechtsextremen oder die Populisten, muss man ja sagen, zurückgegangen.
Naja, es ist natürlich viel Geld in die ostdeutsche Infrastruktur geflossen in den letzten 30 Jahren.
Ja.
Hat nicht geholfen, ne?
Weiß ich gar nicht, ja. Na, jedenfalls, Karin Mioska, Kevin Kühnert war da, Melanie Ammann war da, die hören wir gleich als erstes, und Jens Spahn, den hören wir gleich als zweites, die eine Analyse anscheinend auf jeden Fall teilen. Die Ampel ist, ich spitze das jetzt mal zu, im Arsch.
Nur mir fehlt einfach die Perspektive, wie die sich bis zum regulären Bundestagswahlkampf, Wahltag noch berappeln sollen.
Vor allem ist es ja nicht die erste Klatsche. Ich meine, die Berlin-Wahl Anfang letzten Jahres, die Hessen-Wahl, die Bayern-Wahl. Also es ist ja sozusagen die vierte Vollklatsche in Folge bei den Wahlen. Im Übrigen, die Union gewinnt dazu und die AfD gewinnt dazu, wo man sich ja schon die Frage stellen muss, ob nicht vor allem auch die Ampelpolitik die Extreme stark macht in diesem Land.
Jens Spahn.
Die extreme Union.
Ja. Nee, die Ampelpolitik, die ist schuld daran, dass die Extreme stärker werden im Land.
Das ist ja auch so eine jahrzehntealte Erzählung, die Linken sind schuld an den Rechten. Mhm. Das kaufe ich halt auch nicht mehr.
Und da dachte ich so, hey, hat nicht Jens Spahn, und da habe ich nachgeguckt, tatsächlich 2016 hat er gewarnt, Vorsicht, Populismus ist wie eine Droge. Ich habe jetzt das Gefühl, er denkt, oh, Populismus ist wie eine Droge. Naja, und dann dachte ich, okay, was hilft denn jetzt hier überall? Und habe einen sehr schlauen Thread auf Twitter gefunden von der Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, dass ich gedacht habe, die frage ich mal direkt an für ein Gespräch. Die ist Professorin für internationale Beziehungen an der Goethe-Uni in Frankfurt und schaut sich in ihrer Forschung auch an, wie Konflikte den Zusammenhalt beeinflussen. Das ist ein großes Thema ist hier. Und außerdem ist sie auch eine der Autorinnen des Friedensgutachtens der Deutschen Friedensforschungsinstitute. Das wurde gerade diese Woche zufälligerweise veröffentlicht. Und es beschäftigt sich nämlich auch mit der Frage, was eigentlich gerade los ist. Ich zitiere mal aus diesem Gutachten. In Deutschland verlieren demokratische Institutionen an Vertrauen und erhalten autoritäre und extremistische Gruppen Zulauf. Der friedliche Konfliktaustrag und das demokratische Zusammenleben sind dadurch nachhaltig herausgefordert. Zitat Ende. Und das beschreibt ja diesen ganzen Murks total gut. Und deswegen habe ich Nicole Deitelhoff nämlich auch mal gefragt, was sie denn für Lehren aus dieser Europawahl, aber eben auch aus dieser Aussage im Friedensgutachten ziehen würde.
Also ich glaube, dass das Erste, was man sich klar machen muss, ist, dass dieser Vertrauensverlust, den wir tatsächlich messbar sehen können, Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, der hängt weniger mit der konkreten Politik der Ampelregierung zusammen, als vielmehr mit einem Gefühl, das sich in Teilen der Bevölkerung niedergeschlagen hat, dass es keinen Weg aus den Krisen gibt. Also man muss sich einfach klar machen, dass wir eigentlich seit den 2000er Jahren von Krise zu Krise taumeln, und für viele ist das Gefühl, da gibt es überhaupt keine Ruhepause mehr dazwischen. Das hat begonnen mit der Immobilienkrise, die sich dann zu einer Finanz- und europäischen Verschuldungskrise ausgewachsen hat. Dann kam das, was viele die Migrationskrise genannt haben, also eine deutlich ansteigende Zahl von Flüchtlingen, die ins Land kamen in den 2015er, 16er Jahren. Dann kam die Pandemie, die ja eigentlich noch gar nicht wirklich vorbei ist. Dann kam der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit den Teuerungsraten, Energieverknappung und alles, was wir erlebt haben. Und ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, die Krisen hören nicht mehr auf und die Politik findet keine Lösung. Und wann immer wir in so einer Phase sind, wo einfach Verunsicherung um sich greift, suchen Menschen nach Sicherheit, nach teilweise dann eben auch alternativen Heilsbringern. Und das, was rechtsextremistische, teils auch rechtspopulistische Bewegungen und Parteien machen, ist genau das zu bedienen. Und zwar mit so einem Versprechen, alles wird wieder gut, wenn wir nur in die gute alte Zeit zurückgehen, wo jeder und vor allen Dingen jede ihren Platz kannte. Und dann sozusagen werden diese ganzen Probleme gelöst sein. Das ist natürlich nicht der Fall, aber diese Sehnsucht danach, dass es der Fall sein könnte, treibt viele Menschen in die Arme dieser Bewegung und Gruppierung. Und die sorgt auch dafür, dass wir eben diesen Abfall von Vertrauen in demokratische Institutionen haben. Das ist also das eine. Dem kann man nicht damit begegnen, dass man dann sagt, man muss jetzt mehr auf die Ängste und Sorgen der Bevölkerung gucken, man muss mehr das tun, was sie sich eigentlich wünschen, denn man muss sich klar machen, nicht alles, was da an Wünschen gerade da ist, ist möglich oder ist auch nur sinnvoll. Also was wir ja auch erleben, ist einfach, dass viele Menschen auch das Vertrauen in die Medien verloren haben. Also sie glauben auch, dass die Medien nicht neutral berichten, sondern dass sie tatsächlich nur bestimmte Meinungen transportieren. Und das führt dann auch dazu, dass man eben auch die Äußerung von Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten teilweise für genauso glaubwürdig hält. Dem kann man aber nicht nachgeben, sondern muss eher sich ehrlich machen. Und das heißt ehrlich sagen, was bedeuten diese Krisen? Was für Anforderungen stellen sie an uns als Gesellschaft? Auf was werden wir alles verzichten müssen? Aber eben auch, wie ist denn der Weg daraus? Wie lange wird denn dieser Verzicht dauern? Was müssen wir anders machen, um in Zukunft dann tatsächlich wieder gut leben zu können? Und davor fürchtet sich die Politik so ein bisschen, weil das eben alles etwas ist, was sich mit enormen Kosten auch für die Einzelnen verbindet. Und deswegen tut man so, als würde das einfach irgendwie so vorbeigehen. Aber das ist einfach eine Milchmädchenrechnung und auch die Bevölkerung glaubt das auch schon lange nicht mehr.
Ist auch ein Problem, dass die Politik, zum Beispiel die Regierung der Bundesrepublik, im nächsten Jahr schon wieder gewählt wird. Also das, was ich jetzt anpacke, die Früchte dessen, werde ich nicht mehr ernten können. Muss man das den Leuten auch noch mal klarer machen?
Ja, also wir haben momentan teilweise auch eine Debatte, wo wir über die Verlängerung von Legislaturperioden reden. So als würde es besser werden, wenn die jetzt 5 oder 6 Jahre wären. Aber die Krisen, die wir vor uns haben, werden auch nicht in diesen Zeiträumen unbedingt bearbeitbar sein. Von daher, das ist keine Lösung. Aber man muss eben schon auch deutlich machen und immer wieder sagen, ja, Politik arbeitet sich eben in diesen 4-Jahres-Zyklen ab. Und ja, eigentlich haben wir in so einem 4-Jahres-Zyklus das erste Jahr und das letzte Jahr, in dem tatsächlich konstruktiv nicht viel passiert und nur dazwischen so einen kleinen Zeitraum, wo man die großen Räder drehen kann. Und dann sind wir im Nachwahlkampf oder im Vorwahlkampf. Das ist so, aber es heißt natürlich auch, dass man die Parteien daran erinnern muss, dass es um mehr geht als um das letzte Prozentchen Wähleranteil bei den nächsten Wahlen. Dass wenn wir tatsächlich über sowas wie Verantwortung für den Staat sprechen, dass das dann auch bedeutet, dass man unpopuläre Politiken durchhalten muss, dass man auch klar machen muss, man weiß, dass man hierfür wahrscheinlich abgestraft wird. Und dennoch ist es richtig. Das fordert viel von Politikerinnen und Politikern. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber ich glaube, in der Zeit, in der wir leben, mit den Krisen und Herausforderungen, die wir haben, ist das unabdingbar.
Jetzt wissen alle mal Bescheid. Jetzt müssen wir es nur noch machen.
Ich hätte auch noch eine Einschränkung über AfD-Wähler. Es gab die Woche, hat ein Freund von mir auf Instagram eine Antwort, ich weiß nicht, der hat irgendwas auf Social Media gepostet, ich weiß nicht wo, irgendjemand hat darauf geantwortet und er hat diese Antwort und einen kleinen Text dazu veröffentlicht und die Antwort war so ungefähr, ich krieg's nur noch sinngemäß zusammen, war auch in einem Reel, kann man sich jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr angucken, weil Reels verschwinden ja, glaube ich, oder? Nee, Stories verstehe ich. Vielleicht war es auch eine Story, es ist mir egal. Es geht mir ums Prinzip und das wird jedem klar, wenn ich es nur kolportiere. Die Antwort war wahrscheinlich auf die Frage, wie kann man so blöd sein, AfD zu wählen, war die Antwort sinngemäß, ich wähle die, weil es die Bonzen und die Journalisten anpisst.
Ja.
Das heißt, es sind nicht nur stramme Rechtsradikale oder Rechtsradikale, sondern es ist halt auch so eine grundsätzliche Opposition gegen das Moderne, gegen das Urbane. gegen alles, was sie als die da oben interpretieren, weil ne, warum Journalisten? Also da merkt man ja auch dran, dass diese Leute von der Lebenswirklichkeit von Journalistinnen und Journalisten überhaupt keine Ahnung haben.
Ja gut. Ja,
das ist eben auch noch mit dabei, aber das wiederum finde ich fast noch schlimmer als extrem rechts zu sein, weil das ist eine derartige politische Idiotie, was jetzt glaube ich sogar ein Pleonasmus war. Idiotie ist ja schon politisch. Deswegen wählt man nicht. Das kann nicht der Grund dafür sein, eine Wahlentscheidung zu treffen, die dazu führt, dass du regiert wirst. Egal von wem. Ja, ich wähle, das ist owning the lips. Politik geworden ist owning the lips. Und das kannst du nicht bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen für intelligentes Leben, würde ich sagen.
Doch, ich würde sagen, das ist so trotz Niveau eines Vierjährigen, würde ich sagen.
Ja, so ungefähr, ja. Ich habe auch noch, interessanterweise, was Deitelhoff da sagt, sagt auch eine Gesprächspartnerin von mir diese Woche, ich habe Montag spontan mit Annika Jöris sprechen können, die Sendung hatten wir Dienstag schon veröffentlicht, nicht alle haben sie gehört, ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht, einige, viele Ausschnitte sogar. Annika Jöris kennen wir, mit der haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht, die kennen wir von Korrektiv, da macht sie Klimathemen. Die lebt in Frankreich allerdings seit über 10 Jahren und ist von dort aus Korrespondentin für die Zeit. Und wir haben eine Dreiviertelstunde miteinander geredet, sind fürchterlich durch die Themen gehüpft. Das ist wahnsinnig unstrukturiert, was mir sehr leid tut, aber es war halt sehr spontan halt auch. Wir reden zum Beispiel darüber, wie die Franzosen insgesamt so drauf sind.
Die Franzosen sind wirklich, wie soll ich sagen, wütend. Also ich habe letztens noch so eine Umfrage gelesen, auch im Vergleich zu Deutschland. Die fand ich furchtbar interessant, wo halt wirklich rauskam, die Franzosen sind halt wirklich am pessimistischsten von allen. Sie vertrauen ihrer Regierung am wenigsten. Also, dass die Franzosen wirklich sehr deprimiert sind, sehr wenig Vertrauen haben, sehr wenig Zuversicht für die Zukunft aufbringen können. Und was ich auch merke, ist, dass tatsächlich auch Angst ist ja so der Mitspieler von Wut vielleicht. Das ist, glaube ich, so ein zweites Grundgefühl. Also so Wut auf die Elite und irgendwie Angst, die natürlich auch, darum haben wir noch nicht gesprochen, aber ist, glaube ich, auch ein Grundpfeiler. Natürlich gab es auch die vielerlei schreckliche Attentate hier und auch hier in meiner Region mit dem Attentat von Nizza. Es hat natürlich die Leute nachhaltig erschüttert, traumatisiert vielleicht auch sogar.
Aber deswegen haben sie die extreme Rechte eben nicht gewählt.
Das sieht man auch in allen Umfragen und das höre ich hier auch jeden Morgen und jeden Abend, ob jetzt beim Bäcker oder an der Schulpforte. Das war eigentlich vor allem eine Anti-Macron-Wahl, also eigentlich die große Unzufriedenheit am Präsidenten hat sich jetzt in dieser Le Pen-Wahl ausgedrückt. Und das ist das, die Welle, auf der sie surft. Ne? Das belegen auch verschiedene Studien, dass die Leute gar keine richtigen Assoziationen haben mit der Politik tatsächlich von Le Pen, sondern dass es vor allem darum geht, Macron loszuwerden und was Neues auszuprobieren. Also sagen halt ja, okay, wir haben links ausprobiert, die Sozialisten haben schon mal regiert, die Konservativen haben regiert und jetzt versuchen wir mal die Le Pen.
Ja, und Macron hat enttäuscht zuletzt.
Er hatte ja versprochen, dass er sozusagen das Beste von links und rechts irgendwie zusammenführt. Und dann kam da dieser junge Typ daher und der kann ja auch gut sprechen und war dann auch so pro-europäisch. Dann hat er jetzt aber leider eine, meiner Meinung nach, wirklich elitäre Innenpolitik gemacht. Das war sozusagen das Modell Macron, was gescheitert ist. Und was jetzt passieren müsste, ist, ich glaube eben, sich diesem Versprechen mehr nähern, was hier ständig gegeben wird. Das ist ja schön. Also das ist ja, hat ja einen Grund, dass es da steht. Also Liberté, Egalité, Fraternité ist ja ein tolles Ideal. Nur man müsste halt dann tatsächlich auch mal versuchen, diese Unterschiede zu glätten.
Die extreme Rechte in Frankreich, die ist ungefähr wie in Deutschland, also was so Angebote und Strategien angeht. Rassismus geht immer. Mhm. In Frankreich, das fand ich ganz interessant, da geht außerdem das Thema Geld.
Also das Hauptanliegen wird immer gerankt auf Platz 1, ist die Kaufkraft. Das ist ja irgendwie so ein großes Thema in Frankreich. Auch hier gab es ja eine große Inflation und auch hier wurden die Strompreise und Energiepreise beispielsweise extrem viel teurer. Es gibt also die Sorge darum, dass man sich das Leben, den Alltag nicht mehr leisten kann. Und da verspricht Le Pen vieles. Das meiste davon kann man wahrscheinlich gar nicht so einfach umsetzen, aber sie verspricht beispielsweise, dass sie den Strompreis niedrig halten wird, dass sie die erneuerbaren Energien quasi wieder abbauen will, also wieder sogar Windräder abbauen, dann nur noch auf Atomkraft zu setzen, wobei das die inzwischen eine sehr viel teurere Energiequelle ist, das verschweigt sie dann immer. Also ihre Äußerung und auch ihr Habitus ist ja so ein bisschen so, ich bin eine von euch, das ist die reiche Elite und ich bin eine von euch und werde euch die Kaufkraft zurückgeben, die euch als große Bewohner der großen Nation Frankreichs, also auch mehr dieser patriotischen Töne natürlich damit drin, sozusagen zustehen. So, ne? Also gewiss spielte auch noch so eine gewisse koloniale Hybris irgendwie eine große Rolle, weil Le Pen ist ja auch gegen alles, was jetzt irgendwie den ehemaligen Kolonien noch mehr Autonomie zuspricht. Dagegen ist sie ja gegen alles. Ne? Also es gibt da ja auch Kämpfe in verschiedenen Ex-Kolonien sozusagen, die ja immer noch ein bisschen wirtschaftliche Beziehungen haben zu ihren Ungünsten, meiner Meinung nach, mit Frankreich. Es gibt die korsische Befreiungsbewegung oder auch terroristische Bewegung, wie sie sie nennt. Und gegen das alles ist sie. Also sie ist sozusagen für Großfrankreich, also tatsächlich im geografischen Sinne, aber auch dafür, dass genau sich Frankreich von der Europäischen Union nichts sagen lässt und so. Und das ist so die Klaviatur, auf der sie spielt. Was man ihr zugestehen muss und was sozusagen auch den anderen Parteien fehlt, und das kann ich auch besonders gut sagen, weil ich selbst in so einem kleinen Dorf wähle und lebe, ist, dass sie viel mehr sozusagen das ländliche Frankreich im Blick hat. So, das ist schon so, dass die Pariser Bubble natürlich in diesem zentralistischen Staat extrem stark ist. Da leben ja auch die meisten Journalistinnen, Politikerinnen und überhaupt alles, was irgendwie wichtige Institutionen sind, ist alles in Paris. Und sie verspricht halt sozusagen, dass die Dörfer wiederbelebt werden. Also beispielsweise, dass in jedem Dorf irgendwie ein Postamt ist, eine Busverbindung. So was. Das ist relativ handfest und auch tatsächlich Dinge, die ich hier häufig aber höre, dass sozusagen die Dörfer ja aussterben in zurückgezogeneren Zonen. Und da hoffen die Leute immer auf Le Pen, dass sie sozusagen das regionale Frankreich, la France profonde, also das tiefe Frankreich, also das zurückgezogene Frankreich sozusagen wieder nach oben bringt. Und das ist ein bisschen hier auf dem Land tatsächlich ein bisschen ihr Alleinstellungsmerkmal, weil da kümmert sich sonst eigentlich kaum jemand drum, ne?
Klar, Paris ist nicht das Land. Und jetzt nach der Wahl hat ja, und das war ja eigentlich das, was so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hatte, auch medial, zumindest auch da, wo ich Medien nutze, für viel Aufruhr gesorgt hatte, war das Emmanuel Macron, also der französische Staatspräsident, das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen hat. Sehr zur Verblüffung aller Beteiligten eigentlich. Also seine eigenen Leute haben das sozusagen aus der Presse erfahren. Aber was schert ihn schon?
Er bleibt im Amt, genau. Deswegen war es ja auch von ihm irgendwie so recht wohlfeil zu sagen, okay, wir haben irgendwie eine riesen Niederlage erlitten, aber ich bleibe, der Rest meiner Mannschaft muss sich nochmal neu wählen lassen. Genau, das war ja seine Entscheidung. Aber genau, deswegen wird jetzt im Juni, also noch am 30. Juni und dann in der Stichwahl am 7. Juli, gibt es das neue Parlament. Macron wird aber wahrscheinlich Präsident bleiben. Und Le Pen gibt ja jetzt die Devise aus, okay, wir stellen jetzt den Premierminister nach dieser Wahl, weil ja tatsächlich Chancen hat, sozusagen die Mehrheit im Parlament zu bekommen. Und 2027, wenn es um die Präsidentschaft geht, werde ich dann Präsidentin. Dann haben wir schon den rechten Premierminister, also ihren Ziehsohn Badella, und sie ist dann die Präsidentin obendrauf sozusagen. Das ist ja so ihre Strategie. Und Macrons Strategie ist wahrscheinlich, wobei er sich dazu noch nicht geäußert hat, vielleicht zu sagen, okay, dann seht doch mal, was ihr an ihr habt. Dann kommt die jetzt eventuell an die Macht sogar. Und dann wird sie vielleicht entzaubert und dann im Sinne von, genau, können die das überhaupt? So, die Frage ist, müssen die das überhaupt jetzt beweisen? Also sie sagt jetzt schon, und das ist ja auch so, dass in Frankreich der Premierminister überhaupt alle Entscheidungen letztlich vom Präsidenten abhängen. Das ist ja so ein präsidial zentriertes System, dass der Präsident ja auch einzelne Gesetze durchpeitschen kann, hat er ja auch schon gemacht mit der Rentenreform beispielsweise. Und im Zweifel regiert er dann mehr als die Regierung sozusagen. Und deswegen wird sie dann natürlich darauf verweisen, dass ihr die Hände gebunden sind. Und seit Trump habe ich auch ein bisschen sozusagen den Glauben daran verloren, an dieser Entzauberungstheorie. Wenn sie jetzt das erste Prognosen, nach der sie ihre Zahl der Geordneten möglicherweise verdreifachen kann, also auf 270, 280, 290 ungefähr. Also dass sie sozusagen entweder die absolute Mehrheit hat oder knapp darunter ist. Die muss sie erstmal finden, diese Leute. Ne? Wenn man bei Le Pen sozusagen in die zweite, dritte Reihe guckt, da sind dann wirklich teilweise so halbstark Neonazi-Schlägertrupp-Typen. So. Das ist halt noch so geblieben. Ne? Also die hat jetzt auf den vorderen Plätzen auch bei der EU-Wahl, die kriegt jetzt zunehmend Leute, die irgendwie geradeaus denken und reden können sozusagen, weil die natürlich jetzt auf diesen Gewinnerzug aufspringen, unmöglicherweise, also rückgratloserweise sozusagen. Aber sie hat trotzdem natürlich in irgendwelchen zurückgezogenen Regionen Probleme, da Leute zu finden, die irgendwie, ja, nicht total offen rassistisch sich äußern beispielsweise, dann sanktioniert werden könnten oder die irgendwie ihr Programm runterrattern könnten. So. Und das, glaube ich, wird noch relativ amüsant zu sehen, wenn es nicht so dramatisch wäre, wer dann da jetzt bei ihr sozusagen aufgestellt wird, weil bislang hatte die ja gar nicht die Notwendigkeit, jetzt hier in allen Regionen sozusagen Leute zu finden. Das wird jetzt, und mit dieser geringen Frist, die jetzt Macron gesetzt hat, innerhalb von 3 Wochen, muss sie jetzt überall diese Leute finden.
Könnte also auch einer der Tricks sein, die Macron da gerade versucht. Man weiß es ja nicht, eine Entzauberung. Und genau diesen Personalmangel halt auszunutzen.
Das kann sein, dass es auch eine Überlegung war, aber was er natürlich nicht bedacht hat und was jetzt schon innerhalb von einem Tag ist passiert ist, ist, dass jetzt sowohl die Linken, also es kann sich noch ändern, das ändert sich gerade so ein bisschen stündlich, aber sowohl die links-grünen Kommunisten sozusagen haben sich zusammengefunden und gesagt, wir stellen gemeinsame Kandidaten auf, als auch jetzt hat jetzt der Parteivorsitzende der Republikaner, Eric Ciotti, bekannt gegeben, dass er mit dem Rassemblement National kollaborieren, würde ich sagen, zusammen Kandidaten aufstellen wird. Das heißt, dass wenn Macron darauf spekuliert hat, dass die Gegner sozusagen zersplittert sind und er dann davon sozusagen aus dieser Teilung der Gegner profitieren könnte, das sieht gerade absolut nicht so aus. Also er ist jetzt sogar gerade ziemlich alleine in der Mitte oder Mitte-Rechts ja eher letztlich und rechts-rechts-außen ist zusammen und links-grün ist zusammen. So, und deswegen kann sein, dass er sozusagen auch bei der nächsten Wahl der große Verlierer sein wird. Also auch da gibt es Projektionen und demnach verliert er ungefähr die Hälfte seiner Abgeordneten, wenn es jetzt so weitergeht. Aber es ist ja nicht mehr viel Zeit, um diesen Trend irgendwie umzudrehen.
Ach, die paar Wochen, die haben wir noch. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Rechte geredet. Ich habe dann irgendwann, habe ich sie auch gefragt, was denn eigentlich mit der Linken ist. Sie hat sie ja mal kurz erwähnt. Das sind übrigens tatsächlich, was war Linksgrün-Kommunisten sind. Also das ist tatsächlich dieses Bündnis. Das ist wirklich sehr interessant.
Also tatsächlich hatte die Linke bei den Europawahlen, wenn sie alle zusammengezählt werden, hatte die ähnlich viel wie Le Pen, also mehr als Macron letztendlich. Und die haben sich ja auch diese Woche, obwohl sie sich vorher ziemlich erbittert bekämpft haben über die Haltung zum Gaza-Krieg, haben sich diese Woche zusammengefunden angesichts der Le Pen-Gefahr sozusagen. Ne? Der ist so ein gemeinsamer Feind, schmiedet ja dann auch zusammen. Und tatsächlich ist da jetzt noch ein bisschen Überraschung drin möglicherweise, weil die sich jetzt also von Kommunisten bis zu Sozialisten, Linken und Grünen wollen jetzt gemeinsame Kandidaten aufstellen. Und das ist so das fast eigentlich das Überraschendste dieser Woche.
Nein, aber wir haben halt Montag aufgezeichnet. Da ist noch ein bisschen was passiert. Also weil zwischenzeitlich haben nämlich die französischen Konservativen, also man darf nicht vergessen, die Konservativen, das ist die Partei von Sarkozy, Chirac. Ja, also die haben dann ihren Parteichef Eric Ciotti rausgeschmissen. Der allerdings ist weiterhin felsenfest davon überzeugt, Parteivorsitzender zu sein. Hält das Ganze sowieso für unrechtmäßig, will dagegen klagen. Die haben auch einige Zeit gebraucht, ihn überhaupt aus der Parteizentrale rauszubekommen,
ja,
weil da hatte der sich nämlich eingesperrt. Der Einzige, der seiner Meinung zu sein scheint, also das ist eine gute Idee sein könnte, wenn die Konservativen mit Le Pens Rassemblement zusammengehen, das ist der Vizepräsident der Partei, der behauptet, er hätte außerdem noch 80 Abgeordnete, die auch dieser Meinung wären, dass man das machen muss. Er hat aber keine Namen genannt. Geht aber noch weiter. Die Franzosen, die haben was noch Rechtseres. Also es gibt das Rassemblement National. Und dann gibt es noch Reconquête von Éric Zemmour. Zemmour, erinnerst du dich vielleicht, oder der eine oder der andere erinnert sich, war 2022 dieser Obernazi-Präsidentschaftskandidat. Dem witzigerweise hatte sich Marion Maréchal angeschlossen, die witzigerweise die Enkelin von Jean-Marie Le Pen ist, also dem Vater von Marine Le Pen vom Rassemblement National. Also sie ist die Nichte von Marine Le Pen und eigentlich ist diese Familie Le Pen ein eher dynastisches Gebilde. Darum ist es schon mal bemerkenswert, dass Maréchal da nicht mitmacht, sondern einen eigenen Laden gegründet hat. Obwohl sie eigentlich weniger braun ist als ihre Tante, aber halt doch mit Zemmour mitmacht, der doch wieder brauner ist als ihre. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Die jedenfalls, also Marion Maréchal, hatte sich mit dem Rassemblement National getroffen, um da irgendwie gemeinsame Sachen zu machen. Davon wusste Zemmour aber wiederum nichts und ist dann im Fernsehen geplatzt und hat sie Verräterin und noch irgendwie ganz viel schlimmere Sachen genannt. Die Linken, die sind witzigerweise super entspannt. Mhm. Ja, die haben irgendwie sich bis Montag zusammengesessen und gesagt, ja, wir machen ein Bündnis, ne? Ja, okay, machen wir ein Bündnis. Und das nennen sie jetzt Volksfront, das kann man in Frankreich bringen, hier ist es schwierig. Mhm. Und Macron, das ist eigentlich interessant, Macron scheint diese linke Volksfront als größeren Feind ausgemacht zu haben, als die Rechten, die da unterwegs sind. Was auch was über Macron sagt, ja. Weil wir haben ja immer so ein Gefühl von, ah, das ist ja der Franzose, savoir vivre, ne? Champs-Élysées und so, das hat alles immer so ein bisschen was Liberales. Der Macron ist allenfalls ein Rechtsliberaler, das muss man sich immer vor Augen halten. Interessant dann auch, ich hatte ja gesagt, dass Macrons Leute nichts davon wussten, das stimmt nicht ganz. In Le Monde habe ich einen Artikel gelesen, der davon erzählt, dass die Idee mit diesen Neuwahlen schon einige Monate älter ist. Mhm. Und dass ein sehr, sehr enger Kreis um Macron herum das ganze Ding geplant hat. Und zwar für den Fall, dass passieren sollte, was dann tatsächlich auch passiert ist. Also eigentlich scheint Macron die Hoffnung gehabt zu haben, naja, da können die Wahlen, da kriegen vielleicht die Nazis 2% mehr oder auch nicht, gucken wir mal. Aber dann Olympische Spiele, dann ist das alles vergessen und alles wird toll. Nein. Ist nicht, ne? So, und Annika hatte ja auch gesagt, dass dann auch noch irgendwie die Probleme mit den ehemaligen Kolonien und so weiter, das war auch ein Artikel in Le Monde. Ich lese sehr viel Le Monde, muss ich wirklich zugeben. Ich mag diese Zeitung sehr gerne. Das Abo ist auch günstig. Also Frankreich ist ja historisch stark mit Afrika verknüpft. Hatten wir ja auch in der Sendung mal France-Afrique, die ehemaligen Kolonien. Da unten gibt es eine Währung, die an den Franc gekoppelt war, jetzt an den Euro gekoppelt ist. Aus Afrika gab es dann die Nachricht, dass die so, also ja, gesagt haben, für uns ändert sich ja sowieso kaum was. Entschuldigung. Ich empfehle stark, den Blick in den nächsten Wochen Richtung Frankreich zu richten. Das ist, wenn wir, also es ist natürlich, ist das auch, das ist unser Nachbarland, ja. Es ist die EU, es ist das zweitgrößte Land der EU. Wir brauchen Frankreich in der EU, Deutschland braucht Frankreich. Aber es ist trotzdem, es ist eine wirklich grandiose Shitshow im Moment. Und das haben wir hier bei uns nicht. Bei uns ist das viel langweiliger alles. Also, ja, das stimmt. Du könntest hier eine Helmut Kohl-KI regieren lassen.
Ich bin ehrlich gesagt aber auch froh, dass es hier langweiliger ist. Aber ja. Ich meine, von außen zuzuschauen ist immer besser, als wenn es dein eigenes Land ist, oder?
Das stimmt allerdings, ja.
Es gab ja auch einen sehr schönen Thread, den hatte ich dir auch geschickt, von Arnaud Bertrand auf Twitter. Verlinken wir. Und es gab eine Person aus UK, die diesen Thread mit folgenden Worten geteilt hat. UK:: The snap election is an absolute chaos festival full of screaming clowns that have gone on fire. France:: Hold our Beaujolais.
Stimmt. Das ist, also das war, ist echt schön. Es gibt, Le Monde hat einen Ticker. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben eine Woche oder fast eine Woche nach der Wahl haben die einen Ticker über die Ereignisse, die nach der Wahl passieren. Das ist schon sehr schön. Ja. Also ja. Ich habe ein bisschen Spaß daran.
Ich musste so lachen bei diesem Thread, wirklich. Ich habe so gedacht, weil vor allem auch dieser, wie hieß er nochmal, dieser ganz rechte Typ, der dann beleidigt war, dass die Nichte von Zemmour, genau. Das Video von ihm, wie er schimpft darauf, was sie gemacht hat, das ist halt so Louis Defenet-mäßig, dass ich dachte, oh mein Gott. Oh.
Maréchal,
Merde. Nein,
doch. Oh.
Das ist so herrlich. Also ich empfehle wirklich sich das, ich habe mir alle Videos aus diesem Thread angeschaut, weil sie alle...
Man muss dazu aber auf Twitter, um sich diese Videos anzusehen.
Nee, ich verlinke einen Thread-Reader. Link.
Ja gut, der polt das von Twitter. Also ja. Du hast dann aber Twitter benutzt.
Ja, na gut.
Auf eine Art.
Ja, das ist halt, dafür ist es halt, das haben ja auch ein paar Leute, dieser Thread ist ein Grund, warum ich noch hier bin, und ein paar geschrieben.
Das ist auch, also man muss sich an Twitter nicht unbedingt beteiligen, aber für das, was Journalisten so gerne Lage nennen, also sich schnell entwickelnde Zustände, die Nachrichtenwert haben, dafür ist Twitter leider immer noch die beste Plattform.
Oder Unterhaltungswert.
Unterhaltungswert finde ich da jetzt tatsächlich nicht so. Also ich fühle mich da nicht gut unterhalten. Aber wenn ich wissen will, was da in Frankreich los ist, dann gucke ich auch als erstes da.
Das war schon sehr unterhaltsam vor allem. Aber gucken wir doch mal, was in der Ukraine los ist. Da war nämlich auch eine ganze Menge los. Irgendwie war super viel los in dieser einen Woche jetzt hier. Präsident Zelensky war in Berlin. Ich habe es daran gemerkt, dass die S-Bahn mal wieder nicht mehr fuhren, aber auch sonst waren die kaum.
Ich bin ja nicht in Berlin im Moment. Mhm. Aber das muss das totale Chaos gewesen sein, oder?
Ja.
Ich finde es nur so.
Also ja, also ich war jetzt nicht zu der Zeit unterwegs, als es am schlimmsten war, Gott sei Dank. Aber es war schon irgendwie ja ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, auch nicht schlimmer als sonst. Ich habe das Gefühl, immer, und ich fahre oft S-Bahn, also jeden Tag fahre ich S-Bahn.
Und hier aus Nordrhein-Westfalen sah es aus, als wäre der komplette Berliner S-Bahn-Verkehr total zusammengebrochen.
Ja.
So sah das von hier aus.
War sicherlich auch so, aber wahrscheinlich war ich gerade da nicht, sondern erst danach war ich wieder unterwegs. Dann gab es noch ein bisschen...
Außerdem unterscheidet sich ein Totalzusammenbruch ja auch nicht so sehr vom Regelbetrieb.
Ja, das meine ich ja. Also es ist wirklich immer irgendwas. Ich fahre jeden Tag und es ist immer irgendwas. Die unterschiedlichsten Dinge. Nur weil es war halt Staatsbesuch. Jedenfalls hat er eine Rede im Bundestag gehalten. Da war die AfD nicht im Raum. Das war ganz gut. Er hat einfach mal eben den Bundestag entnazifiziert. Das ist jetzt der Postillon hat dann gepostet, dass die demokratischen Parteien deswegen jetzt einen Zelensky-Pappaufsteller im Bundestag aufgestellt hätten, damit die AfD weiterhin fernbleibt. Naja, und jetzt ist G7-Gipfel in Italien. Und von dort gab es ein schönes Bild von gestern Abend, wie Zelensky und US-Präsident Biden ein Abkommen unterzeichnen. Nämlich ein Sicherheitsabkommen, das eine Laufzeit von 10 Jahren haben wird, also auch noch läuft, wenn vielleicht Donald Trump Präsident werden sollte. Und das soll der Ukraine Sicherheit garantieren durch, klar, weitere militärische Unterstützung im Krieg gegen Russland, aber auch sowas wie Austausch von Geheimdienstinformationen, Trainings der Soldaten und so weiter und so fort. Und Zelensky sagt, das ist für ihn ein historischer Tag. Ich zitiere ihn, wir haben das stärkste Abkommen zwischen der Ukraine und den USA seit unserer Unabhängigkeit unterzeichnet. Zitat Ende. Und leider haben bis zum Redaktionsschluss alle nur aus der dpa-Meldung zitiert. Ich habe noch keine Einordnung und Analyse finden können. Wir zeichnen uns Freitagmittag auf, die ein bisschen in die Tiefe geht und das mal abklopft, wie stabil das dann wirklich sein wird. Also ne, die Frage ist ja, kommt Donald Trump als Präsident, ist dann die Ukraine trotzdem sicher? Darum geht es ja hier. Aber ich zitiere auch die dpa einfach an der Stelle, dann wie alle anderen auch. Kiew hatte zuvor ähnliche Vereinbarungen mit gut einem Dutzend Staaten unterzeichnet, darunter auch Deutschland. Und die Abkommen stellen Kiew für vorerst 10 Jahre finanzielle und militärische Hilfen in Aussicht. Sicherheitsgarantien hat bisher aber noch kein Land gegeben. Zitat Ende.
Von wann ist diese Meldung?
Gestern Abend, heute früh, also so unterschiedliche, je nachdem, welches Medium du nutzt, aber die haben fast alle die gleiche.
Weil heute Mittag hat RND, also Redaktionsnetzwerk Deutschland, da habe ich es zumindest gesehen, gemeldet, dass Putin der Ukraine eine Waffenruhe anbieten würde, wenn die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten und ihrerseits aus den besetzten Gebieten, also aus den von Russland besetzten Gebieten abziehen würde.
Aha,
also genau das, was eigentlich unsere Unterwerfungspazifisten auch seit 2 Jahren fordern.
Ja.
Aber ich finde es ganz interessant, dass Putin das sagt und dass er es jetzt sagt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was miteinander zu tun hat.
Das kann gut sein und das ist genau eine super Überleitung, weil sowohl Sicherheitsgarantien als auch solche Friedensverhandlungen, die das ja letztendlich dann schon auf eine Art vielleicht sind, habe ich auch mit Nicole Deitelhoff gesprochen, weil sie ist ja Autorin des Friedensgutachtens und auch im Friedensgutachten geht es ganz.
Universalexpertin.
Ja, die ist Wahnsinn. Also die ist wirklich Wahnsinn. Die will ich auch öfter mal haben jetzt. Da geht es auch um die Ukraine. Also das Gutachten gibt in Bezug auf den Krieg in der Ukraine auch sehr konkrete Empfehlungen. Und welche das sind, ja, das erklärt vielleicht Frau Deitelhoff am besten selbst.
Ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie auf die Ukraine gucken, das ist doch nur noch ein reines, sinnloses Sterben. Das ist doch längst ein Abnutzungskonflikt. Da muss doch jetzt was passieren, damit Friedensverhandlungen zustande kommen. Das ist natürlich schön, dass man das von außen so sieht, aber wir wissen einfach aus der Forschung, dass es von den Konfliktparteien selber kommen muss. Die müssen den Eindruck haben, dass sie nicht mehr vorankommen und gleichzeitig, und das ist der zweite Aspekt, der häufig auch übersehen wird, sie müssen auch den Eindruck bekommen, dass eine politische Lösung, also eine Lösung am Verhandlungstisch überhaupt möglich ist. Wir sehen momentan, dass in diesem Konflikt vor allen Dingen am Ersteren gearbeitet wird, also über militärische, politische Unterstützung versucht man diese Reifung des Konfliktes, nennen wir das, nicht? Diese Annahme, dass man es nicht mehr militärisch schaffen kann, zu unterstützen. Aber es passiert vielleicht noch zu wenig auf der anderen Seite, nämlich deutlich zu machen, es gibt eine Alternative. Es gibt die Möglichkeit einer Verhandlungslösung und da muss man jetzt schon rein investieren, selbst wenn beide Parteien noch nicht bereit sind zu ernsthaften Verhandlungen. Und da gibt es verschiedene Elemente. Ein Element ist, dass man tatsächlich erstmal das Vertrauensproblem angeht. Also gerade bei solchen Konflikten, wie wir ihn in der Ukraine erleben, mit Gräueltaten, ein Angriffskrieg, mit sehr vielen gebrochenen Vereinbarungen in der Vergangenheit, also siehe Annexion der Krim, Budapester Moratorium und so weiter und so fort, Zutrauen bei den Parteien zu schaffen, dass ein Abkommen, das man zukünftig schließen wird, überhaupt Bestand hat. Ich glaube, hier kommt es darauf an, dass man harte Sicherheitsabkommen, also Sicherheitsgarantien geben kann. Es kann die Stationierung einer Friedenstruppe sein als Puffer zwischen den beiden Konfliktparteien. Aber es geht auch um bilaterale Sicherheitsgarantien, um der eventuell unterlegeneren Seite zu signalisieren, es kann kein neuer Angriff erfolgen, wenn du dich jetzt darauf einlässt, hier Friedensverhandlungen zu führen. Die gibt es, diese bilateralen Sicherheitsgarantien. Nur die Garantie ist noch ein bisschen weich. Mhm. Also gerade die deutsche steht unter Haushaltsvorbehalt. Mhm. Und das ist natürlich nicht gerade das, was eine Konfliktpartei gerne hört. Also wir wollen euch schon helfen, wir machen das auch, aber es kommt darauf an, ob der Haushalt das dann hergibt. Da muss nachgehärtet werden. Das andere ist, dass man sich von dieser Idee verabschiedet, und auch das wissen wir aus der Forschung, dass man gleich im ersten Schwung sozusagen ein umfassendes Friedensverhandlungspaket hat. Sondern Friedensverhandlungen laufen in ganz kleinen Schritten. Und für jeden dieser Schritte gibt es sozusagen Ergebnisse, die umgesetzt werden können, die beobachtet werden können in der Umsetzung, um so Vertrauen nach und nach wieder zu schaffen. Nicht ineinander, aber in dem Prozess, dass er belastbar ist. Und da stehen wir ganz am Anfang. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist tatsächlich eine internationale Unterstützung eines solchen Prozesses zu haben. Also deutlich zu machen den beiden Konfliktparteien, die internationale Staatengemeinschaft will diesen Friedensprozess. Sie ist bereit zu investieren, um euch auf diesem Weg des Friedens zu halten. Wenn Sie sich die Konferenz, die jetzt am Samstag, Sonntag stattfinden wird, in Bürgenstock in der Schweiz anschauen, die hat genau dieses Ziel. Da geht es nicht darum, schon die Inhalte eines Friedensabkommens auszuloten, sondern es geht darum, genau diese Unterstützung aus den unterschiedlichen Weltregionen tatsächlich zu organisieren. Deswegen hat man sich Punkte herausgegriffen, die man dort besprechen will, die tatsächlich in allen Weltregionen auf viel gemeinsame Interessen treffen. Also Ernährungssicherheit, großes Problem. Wie geht's weiter mit Düngemittelverfügbarkeit, mit der Ausfuhr von Getreide, Nuklearsicherheit. Da geht es nicht nur um das Risiko einer nuklearen Eskalation in der Ukraine, sondern auch um nukleare Unfälle, Atomkraftwerk Saporischschja. Auch das ist von großem geteilten Interesse in der Welt. Und der dritte Punkt, freie Schifffahrt. Nicht nur interessant mit Blick auf die Lage zwischen der Ukraine und Russland, sondern natürlich auch im Roten Meer, Houthi-Angriffe auf die Schifffahrt oder im Südchinesischen Meer, wo wir seit langem immer wieder Konflikte haben. Man muss sich einfach klar machen, dass in ganz, ganz vielen Konflikten wir es mit sehr, sehr, sehr unangenehmen Konfliktparteien zu tun haben. Wenn das alle nette, zuverlässige Diplomaten wären, dann hätten wir ja diese Kriege eben gar nicht. Ja. Das heißt, Friedensverhandlungen sind genau darauf ausgerichtet, noch mit den unangenehmsten Typen, ich sage das jetzt mal so ganz flapsig, zu Einigungen zu kommen. Deswegen eben auch diese Strategie, nicht über dieses eine große Abkommen nachzudenken, sondern tatsächlich in kleinen Schritten voranzugehen, in denen man immer schon auch Stufen einbaut und wenn sich der unangenehme Typ nicht daran hält, abbrechen kann und mit Sanktionen sofort wieder reingehen kann. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir sehen das vielleicht auch an so kleinen Entscheidungen. Also Kharkiv ist enorm unter Druck geraten in den letzten Wochen und Monaten. Was daran lag, dass Russland ganz genau wusste, dass die Ukrainer nicht mit westlichen Waffensystemen auf russisches Territorium schießen könnten. Und was haben die Russen darum gemacht? Sehr klug. Sie haben einfach die Abschussrampen so nah an die ukrainische Grenze gefahren und konnten damit Kharkiv unter Dauerbeschuss nehmen und diese enormen Zerstörungen hervorrufen, die wir gesehen haben. Dann gab es die Entscheidung erst von Biden, dann auch von Scholz und anderen, dass man doch erlauben würde, in der Region Kharkiv zumindest auf russisches Territorium auch schießen zu dürfen. Und was passiert, und wir sehen das sofort, ist, dass diese Abschussrampen wieder weg sind, teils zerstört sind, teils zurückgefahren sind und die Lage um Kharkiv sich stabilisiert hat. Und da sieht man, glaube ich, ganz deutlich, wie wichtig es ist, diese Unterstützung. Aber das ist nicht das Einzige. Also wir haben schon jetzt eine zerstörte Energieinfrastruktur in der Ukraine, die den nächsten Winter eigentlich unmöglich macht, um zu überleben in der Ukraine. Das heißt, auch da geht es darum, wirtschaftliche Unterstützung, das heißt finanzielle Unterstützung und politische Unterstützung zu gewährleisten. Dafür hatten wir gerade in Berlin eine Konferenz, dritte Wiederaufbaukonferenz. Viele fragen immer, warum Wiederaufbau, wenn wir noch mitten im Krieg sind? Aus genau diesen Gründen. Also wenn wir jetzt schon investieren, dann können wir der Ukraine helfen, überhaupt das Ganze durchzustehen. Und es geht natürlich auch jetzt darum, schon Investitionen beispielsweise in Zukunftstechnologien zu ermöglichen, die diesem Land auch irgendwo eine Perspektive geben, wieder in Frieden leben zu können.
Das Interessante an dem, was sie sagt, finde ich ja, also diese Idee, den großen Konflikt nicht mit einem großen Wurf beizulegen, sondern mit vielen kleinen Würfen. Das wissen wir seit 1648, seit dem Westfälischen Frieden, dass man Kriege so beendet. So ist der 30-jährige Krieg beendet worden. Da ist über mehrere Jahre verhandelt worden und es sind immer nur Einzelkonflikte gelöst worden. Das heißt, in diesem Falle könnte man dann halt sagen, okay, wir lösen jetzt erstmal das Problem im Donbass oder sowas und reden gar nicht über die Krim. Das beste Buch, was man drüber lesen kann, ist von unserem Freund Herfried Münkler, Der 30-jährige Krieg. Das ist was für die 6 Wochen Sommerferien, um es zu lesen, weil Münkler hat wirklich keine schöne Schreibe. Oh. Er schreibt sehr trocken. Finde ich wirklich. Also ich höre ihm sehr gerne zu, er kann sehr gut reden, aber ich finde nicht, dass er schön schreibt, wirklich nicht. Und ich würde mal vermuten, dass er Lektorat verweigert. glaubst du nicht?
Weiß nicht, könnte sein.
Dass er nicht selbstherrlich genug ist. Egal, es ist ein tolles Buch. Es ist ein tolles Buch und man lernt halt auch viel und über die politischen Zusammenhänge. Also sonst, wenn du über einen 30-jährigen Krieg liest, liest du halt, ja, und dann ist, Tillys Armee marodierend durch die Karpaten gezogen, was weiß ich. Das wissen wir alles. Was er halt macht, er guckt halt, wie ist denn da eigentlich die Politik dahinter noch? Also was ist dahinter an Politik passiert in den einzelnen Fürstentümern, in den einzelnen Ländern? Und am Ende hast du dann halt den Westfälischen Frieden. Und das Aberwitzige daran, das ist ja auch, was Münkler schon seit vielen, vielen Jahren macht und wo ich auch mit meinem beschränkten Wissen natürlich auch immer nur denke, ja, der scheint da recht zu haben. Der matcht halt den 30-jährigen Krieg auf das, was im Nahen Osten passiert. Also der sogenannte Nahostkonflikt, also was da los ist, das ist ja ähnlich einem 30-jährigen Krieg. Das sind territorial Religions- und Rohstoffkriege, die wir da sehen. Und sowas Ähnliches ist das ja auch, was die Russen mit der Ukraine gerade machen. Das ist ja auch mehr als einfach nur eine für notwendig erachtete Erweiterung des eigenen Territoriums. Da geht es ja auch genauso um Ideologien, um Religionen, also das, ne, also politische Religion sozusagen. Ich wollte
sagen, Religion nicht im engen Sinne, sondern...
Nicht im engen Sinne, genau. Und es geht natürlich auch um Rohstoffe.
Ja, klar.
Es ist ja, was immer wieder hinten überfällt, dass Russland versucht, sich da die Rohstoffvorkommen der Ukraine einzuverleiben.
Voll. Das ganze Interview mit Nicole Deitelhoff findet ihr als Bonusfolge schon jetzt im Podcast-Feed auch.
War noch gar nicht das Ganze.
Nee. Wir haben auch noch über
die ganze
Israel
Zeit gedacht, wieso redet die zweimal 10 Minuten mit der und macht da nicht eine komplette Folge draus?
Nee, da gibt es noch auch Israel-Gaza haben wir natürlich auch noch mit drin. Einen Punkt wollte ich noch herausgreifen, weil Nicole Deitelhoff nämlich sagte, wenn der unangenehme Typ sich nicht an die Abkommen hält, dann muss man sofort wieder mit Sanktionen reagieren. Und was machen wir? Ja, wir Deutschland, diese Woche blockieren wir mal wieder Sanktionen gegen Russland. Ganz aktuell.
Muss nicht Putin verärgern.
Auf EU-Ebene. Ne? Die anderen 26 Länder, sogar Ungarn, würden nämlich gerne das 14. Sanktionspaket verabschieden. Und dieses 14. Sanktionspaket soll, und da hatten wir es letzte Woche von den anderen 13, die es davor gab, da gab es ja Lücken und das wurde umgangen und so, ne? Also und genau da soll das ran, das soll diese Lücken schließen und die Möglichkeiten, die Sanktionen zu umgehen. Und angeblich soll Deutschland exakt aus diesem Grund das Ding blockieren. Und da sind jetzt schon sehr viele sehr bitter in der EU, also Diplomaten, die nicht namentlich genannt werden wollen, haben in der Süddeutschen gesagt, mit solchen Freunden müsse Russland sich keine Sorgen machen. Und das ist genau dieses Ding wieder, ne?
Wissen wir, wer da bremst? Ist es die FDP oder die SPD?
Das habe ich mich auch gefragt. Ist es Scholz oder ist es die FDP? Also ist es wieder dieses, aber die Wirtschaft darf nicht irgendwie eingeschränkt werden von der FDP? Kann man sich gut vorstellen. Oder ist es Scholz? Wir wissen es leider nicht.
Wenn es das mit der Wirtschaft wäre, könnte es sogar Habeck sein.
Habeck traue ich das nicht zu. Das traue ich ihm wirklich nicht zu. Aber jedenfalls, ich benutze dieses Wort sehr, sehr selten. Aber ich finde das wirklich empörend. Denn letzte Woche, ne, habe ich zitiert so einen Typen aus der Vivo im Interview, einen Ökonom, der gesagt hat, wenn wir nicht von Anfang an das Signal gesendet hätten, dass wir das alles sowieso nicht so ernst meinen, dann wäre der Krieg schon vorbei. Sagt der, ne, ist eine steile These. Keine Ahnung, ob der Krieg dann wirklich vorbei wäre. Aber was wir ja an Botschaft die ganze Zeit senden nach Russland ist, wir meinen es eigentlich gar nicht so ernst. Und wie kann das sein? Also ich hoffe, dass eine riesige Horde InvestigativjournalistInnen da dran ist, rauszukriegen, warum das so ist. Wer da in der Regierung, warum.
Welche
Interessen, also Sachzwänge, was
persönliche Sachzwänge, genau, Interessen, ne, sowas, das, aber das werden wir, das wird irgendwann das wahrscheinlich dauern. Mal irgendjemand in seine Memoiren schreiben, aber.
Hoffentlich.
Aber selbst, also, weißt du, so jemand wie Telschik, gibt es so Leute eigentlich noch? Horst Telschik, ehemaliger Kanzleramtsminister war er, glaube ich. Der hat ja in seine Memoiren geschrieben, irres Buch, auch super zu lesen. Telschiks Memoiren sind der totale Hammer. Klar, eben ist immer schön gefärbt, ne? Telschik super, Kohl nicht so. Wobei ich das bei Telschik und Kohl tatsächlich mir vorstellen kann, Telschik
super und Kohl nicht so.
Aber das, also wirklich, Telschiks Memoiren kann ich wirklich sehr empfehlen. Ein Heidenspaß zu lesen. Schon wieder ein Buchtipp. Ich habe ihn heute mit Buchtipps. Jetzt kommt noch ein Buchtipp, weil wir schon so spät dran sind. Mhm. Es ist mal wieder eine Studie erschienen. Diesmal ist es die Sinus-Jugendstudie. Sinus sind so Marktforscher, die auch diese Milieus kreiert haben, nach denen Medien sich verorten können, beziehungsweise Personen innerhalb von Medien. Haben wir auch schon mal gemacht hier, das Spiel. Alle 4 Jahre bringen die ihre Jugendstudie raus. Wie ticken Jugendliche heißt die dieses Mal. Und das Ding kostet, und darum referiere ich nicht raus, Geld. Ist allerdings was Seriöses, nicht wie dieses Ding mit den alle Jugendlichen sind Nazis neulich. Das ist ja dann doch ein bisschen zerrissen worden. Ist was Seriöses, ich habe die schon häufiger gelesen, früher auch, als ich noch beim Rundfunk gearbeitet habe, da hatten wir die auch am Tisch liegen. Wie gesagt, erscheint nur alle 4 Jahre. Lohnt sich also, sich zu kaufen, weil die für die nächsten 4 Jahre eine Art von Gültigkeit behält. Ja? Auch in der Ausrichtung von Politiken, von Medien und so weiter. Die orientieren sich wirklich an diesem Ding. Mhm. Und das Schöne ist, das Ding gibt's bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 4,50 Euro.
Na also.
Versand kostenlos. Habe ich mir direkt bestellt, ist aber noch nicht da.
Tja.
Das war mein nächster Buchtipp.
Mensch.
Und was macht man mit Büchern, Katrin? Man lernt. Das BAföG wird erhöht, ja, um 40 Euro maximal insgesamt, also Wohngeld und BAföG. Ich tue es in die Shownotes. Ich wollte noch ein bisschen erzählen, aber wir sind so spät dran.
Ja, macht nichts.
Und wer studiert, Katrin? Ich mach dich, fertig.
Jugendliche.
Junge Menschen. Statistische Bundesamt gibt bekannt, 28% der Deutschen leben mit 25 Jahren immer noch im Elternhaus.
Ja, wundert mich nicht.
Bei den Männern ist es ein Drittel, bei den Frauen ein Fünftel. Und damit liegen wir unter dem EU-Durchschnitt. Nicht viel, aber wir liegen unter dem EU-Durchschnitt. EU-weit sind es knapp 24%, die ausziehen.
Also ein Viertel etwa.
Etwa ein Viertel. In Finnland ziehen sie mit 21 aus. Also die Skandinavier ziehen früh aus, finde ich interessant. Am spätesten ziehen sie
in Italien. In
der Slowakei, 31.
Ah. Oh.
Italien 31. ist 30. In Italien ziehen sie mit 30 Jahren aus. Ich finde einfach interessante Zahlen. Ich tue den Link zum Bundesamt mal in die Show. Es sind einfach ganz witzige und interessante Zahlen. Der Immobilienmarkt.
Ja, eben.
Ist europaweit so marode, dass du gar nicht ausziehen kannst, jedenfalls wahrscheinlich nicht so simpel ausziehen kannst, wie uns das vor 30 Jahren mal möglich war.
Eben.
Also das könnte einer der Gründe sein. Sie schreiben auch keine Gründe dazu. Ich fand die Zahlen halt nur ganz spaßig.
Ja. Ja, schauen wir nochmal ins Ausland, weil jetzt viel Europa und Deutschland. Argentinien, da blicken wir mit Chamjaf diese Woche hin, denn in Argentinien regiert jetzt ungefähr ein halbes Jahr Javier Milei, der versprochen hat, alles anders zu machen, ganz viel zu reformieren, ganz viel das Land voranzubringen. Also er ist halt ein Populist auch, deswegen kann man immer sehr viel versprechen. Und diese Woche gehen die Menschen relativ viel gegen diese Regierung auf die Straße. Und warum das so ist und ob er denn auch ganz viel anders macht, das erzählt uns die Scham.
Argentinien geht gerade richtig dramatische Tage durch. Also man stellt sich so ein bisschen vor, hierzulande, vor dem Bundestag, würden Autos brennen, tausende Menschen auf der Straße sein, Molotow-Cocktails würden fliegen, die Polizei würde Tränengas einsetzen und dutzende Menschen werden festgenommen. Genau das ist eigentlich in den letzten Tagen vor dem National Congress, vor dem Kongress in Buenos Aires passiert. Riesige Menschenmengen, angeführt von Gewerkschaften, politischen Bewegungen, trafen auf ein unglaubliches Polizeiaufgebot. Und warum das Ganze? Es geht um ein sehr, sehr umstrittenes Reformpaket. Und der wurde jetzt vom Senat endlich angenommen. Das ist Präsident Javier Milei's Reformbaby. Endlich, sagen manche, denn Milei regiert ja schon seit, wie du schon gesagt hast, seit 6 Monaten und hat bisher vor allem eher per Dekret gehandelt. Und das dann, um irgendwie Subventionen zu kürzen, Staatsangestellte zu entlassen, die Währung abzuwerten oder auch Teile der Wirtschaft zu deregulieren. Und jetzt sind die Reformen da, von denen er so viel gesprochen hatte am Anfang seiner Regierungszeit. Und die Reformen sind auch fast durch. Die sind noch nicht komplett durch. Die sind erstmal mit einer hauchdünnen Mehrheit im Senat durchgekommen. Mit sage und schreibe 37 zu 36 Stimmen. Also kein Wunder, dass da Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit momentan aufkommen oder auch einfach da sind. Was steckt in diesen Reformen? Es geht um nichts anderes eigentlich als die neue Wirtschaftspolitik des Landes. Und die ist unglaublich dringend nötig. Argentinien steckt tief in der Krise, das schon längere Zeit. Derzeit mit einer der höchsten Inflationsraten weltweit bei fast 290%. Der Staatsapparat ist unglaublich aufgebläht, geringe Produktivität, eine große Schattenwirtschaft, die belasten das Land eben sehr schwer. Und jetzt sind halt eben diese Reformen da. Milei feiert das Ganze, während er in Italien beim G7-Gipfel ist, twittert stolz, dass dies ein Triumph für das argentinische Volk sei und der erste Schritt zur Wiedererlangung ihrer Größe. Das Paket nämlich gibt jetzt der Regierung ein Jahr lang legislative Macht. Und Milei plant massive Kürzungen bei den Staatsausgaben, Einschränkungen der Arbeitnehmerrechte und Steuersenkungen. Nicht alles hat der Senat durchgewunken von Milei. Teile seiner Steuerreform wurden abgelehnt tatsächlich. Und das ist auch kein Wunder, denn Mileis Partei hat nur 10% der Sitze im Senat und braucht unbedingt die Unterstützung von den anderen bürgerlichen größeren Parteien und Bündnissen. Das Ganze war eh sowieso ein wilder Ritt, ehrlich gesagt, weil auch schon vor der Abstimmung im Abgeordnetenhaus wurde das ursprüngliche Gesetzespaket, ich weiß nicht, ob sich manche daran erinnern, weil die große Schlagzeile von vor ein paar Monaten, das Gesetzespaket war eigentlich, hatte ungefähr, also mehr als 600 Artikel gehabt und dann hatten sie eben vor dieser Abstimmung das Paket von über 600 auf 238 Artikel reduziert, um es tatsächlich mehrheitsfähig zu machen. Soziale Bewegungen in dem Land oder die linke Opposition, die kritisieren das Paket als neoliberal und unsozial. Milei hat aber sehr große Pläne für das Land, will das einst sehr reiche Argentinien mit diesem radikalen Sparprogramm eben wieder auf Kurs bringen. Er hat bereits schon tausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, Subventionen gekürzt, Sozialprogramme abgebaut und die FAZ berichtet, dass einige von seinen Maßnahmen durchaus auch Wirkung zeigen. Also die Sparpolitik hat geholfen, die Inflation, die vorher fast 300% betrug, zu bremsen. Auch der Staatshaushalt ist erstmal seit über einem Jahrzehnt wieder im Plus, also schreibt schwarze Zahlen. Aber die ganzen Kürzungen haben auch die Kaufkraft geschwächt, die Wirtschaft gebremst und, die Armut steigen lassen. Argentinien rutscht wohl tatsächlich in eine Rezession dieses Jahr und die Statistik, zeigt eigentlich, dass es der Bevölkerung natürlich nicht besser gehen wird. Denn laut der Katholischen Universität Argentiniens leben knapp 56% der Menschen in Argentinien unter der Armutsgrenze und rund 18% in extremer Armut. Wie geht's weiter mit diesem Reformpaket? Ich hatte ja gesagt, es ist fast durch, also es stehen noch einige Hürden bevor. Einzelne Gesetze aus diesem Paket müssen im Senat noch abgestimmt werden. Danach geht der Entwurf zurück ins Unterhaus, wo die Abgeordneten über mögliche Änderungen eben abstimmen müssen, bevor Milei offiziell überhaupt feiern kann. Ach ja, und was auch vor kurzem passiert ist, ich glaube vor 2-3 Tagen. Die IWF hat sich eingeschaltet. Das Sparprogramm ist laut IWF auf Kurs, also Milais Sparprogramm ist auf Kurs und deshalb könnte jetzt sozusagen die nächste Tranche des Kredits ausgezahlt werden und insgesamt hat der IWF Argentinien schon mehr als 41 Milliarden US-Dollar geliehen. Vielleicht hilft es jetzt bei dem Ganzen, vielleicht auch nicht. To be continued. Argentinische Politik ist momentan unglaublich spannend mit anzusehen.
Und es ist auch aus ökonomischer Perspektive ganz interessant, weil genau so bekämpft man Inflation. Nur nicht so blatant. Gibt's dafür, ist das ein deutsches Wort überhaupt? Also das bestimmt. Ist ja wirklich mit der Keule draufgeschlagen.
Ja.
Und, aber genau so bekämpft man Inflation. Das ist halt praktisch so ein Grenzfall. Also das Maximum, was du an Inflationsbekämpfung machen kannst. Du sorgst einfach dafür, dass niemand sich mehr irgendwas kaufen kann. Dann sinken die Preise.
Oh je.
Ne, und was dann halt die EZB macht und die Federal Reserve Bank, die spielen ja gar nicht so sehr mit Preisen, also mit Zinsen. Ja, die machen Zinserhöhungen und sowas, sondern die spielen vielmehr damit, dass die Menschen erwarten, dass die Zinsen steigen oder sinken, dass die Produkte teurer oder billiger werden.
Mhm.
Das ist der Trick, mit dem so Zentralbanken das machen. Das kannst du natürlich in so einer 200% Inflationsumgebung, kannst du vergessen. Also da rechnet eh jeder damit, dass die Preise immer weiter steigen. Also,
ja, klar. Ja.
Ist auf eine zynische Weise sehr interessant, was da in Argentinien los ist. Genauso wie es ja auch interessant ist, was in der Türkei los war, als Erdogan da irgendwie seinen Hirnfurz hat Fiskalpolitik werden lassen.
Tja, eine gute Nachricht habe ich noch. Und da geht es um vegane Ernährung. Vegane Ernährung ist ja ganz schlimm. Also für die Gesundheit, ne? Nährstoffmangel galore. Macht es
die
nicht.
Haben, die haben alle Pickel.
Da fehlt dir dies, da fehlt dir das.
Schlimm.
So, und diese Vorurteile wurden, Achtung, genährt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Die hat nämlich 2016 noch in einem Gutachten geschrieben, ich zitiere das, bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich. Zitat Ende. So. Und jetzt hat die DGE diese Woche ganz frisch gesagt, na gut, also es stimmt so eigentlich nicht. Sie
stimmt heute nicht mehr oder hat auch damals schon nicht gestimmt?
Hat wahrscheinlich auch damals so pauschal nicht gestimmt, würde ich sagen. Sie ändern ihre Haltung zur veganen Ernährung jetzt offiziell. Sie geben keine Empfehlung, sich vegan zu ernähren. Sie warnen aber auch nicht mehr davor, wie sie eben viele, viele Jahre das getan haben. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass sie zum ersten Mal alle vier Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung mit in ihre Bewertung einbezogen haben. Da ist dann also neben Gesundheit, ist ja klar, auch noch Umwelt, Soziales und Tierwohl mit drin. Und der zweite Grund, sowas wie Blutfettwerte oder ernährungsbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurden in der Vergangenheit auch nicht so stark berücksichtigt. Das haben sie jetzt auch stärker mit in die Bewertung einbezogen. Ne, da kommst du dann mit tierischen Fetten ja ganz schnell hin. Und deswegen steht jetzt laut DGE die vegane Ernährung gar nicht mehr so schlecht da. Sie geben aber immer noch Tipps, was man tun kann und was man auch tun sollte, wenn man sich vegan ernährt. Sie sagen, guckt auf euer Jod. Ne? Also Leute, die keinen Fisch essen, können da ganz schön schnell Probleme bekommen, Mangel bekommen. Vielleicht jodiertes Salz nutzen, vielleicht Algen essen, wo Jod drin ist. Und sagen, guckt auch auf eure Vitamin B12-Werte. Also da müssen ja auch wirklich Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren, meistens auch Zusätze nehmen, irgendwelche. Weiß nicht, Tabletten, die man bei
Schnitzel
in der Drogerie kriegt. Ja, genau, Schnitzeltabletten.
Schnitzeltabletten. Ich habe ein Geschäft. Ich wittere Profit.
Schnitzeltabletten für Veganer.
So Cordon Bleu-Tabletten können wir dann auch noch diversifizieren. So,
aber unterm Strich bleibt, und das können jetzt alle ihren Tanten, Omas, Eltern und Onkels erzählen, man kann sich ruhig vegan ernähren. Das kann man schon machen. Das ist doch mal schön.
Ja, ich kann das nicht, aber ja.
Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Wir hatten so ein kleines Themenpotpourri. Parken war dabei oder falsch parken. Stolz war dabei und irgendwie auch noch ein paar andere Themen. Also es war so ein bisschen wie so eine Story-Cubes-Aufgabe, die wir da gestellt haben.
Hat nicht so gezündet, ne? Sind ein bisschen wenig Limericks eingegangen. Wir müssen da...
Ja, wir müssen doch wieder on point werden. Aber unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker ist ja die Konstante, die hier jede Woche stabile Reime abliefert. Und das ist, was er dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Am Gehsteig, der Band voller Parkstolz, Herr Klein seine Kuh an ein Starkholz und spannte darauf den Sonnenschirm auf, bevor in der Hitze der Quark schmolz.
Respekt. Ich nehme den von Dogmar Pillendknick. Am Bahnhof zu Herzebrock-Klarholz pries Herr Wissing den Parkstolz. Sein Auto stand schlecht, dem Schlepper war's recht, nur Wissing nicht, er musste nach Orscholz.
Ich nehme den von Rebeleptic, ein Limerick zum Thema Parkstolz auch.
Ist Melina?
Nee, das Versmaß war in meinem Kopf zumindest nicht richtig. Es war mal Fürst Pückler aus Sachsen. Der arbeitete mit Sichtachsen. Er pflanzte viel Holz, war auf seinem Park stolz und ließ ihn drum immer mehr wachsen. Was nehmen wir denn diese Woche für ein Thema?
Ich sag gar nichts. Ich sag jetzt nichts mehr.
Schnitzelpillen?
Schnitzelpillen. Dann nehmen wir BAföG.
Wir nehmen BAföG. Das ist gut. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Europawahl und FED-Sitzung verunsichern die Märkte. Nicht nur die Märkte.
FED. Ach so, FED-Sitzung.
FED.
Oh, ich dachte mit zwei T. Dienstag.
Die Wall Street bleibt zweigeteilt. Und zwar in die Wall Street und die Street of Wall.
Mittwoch.
Rekordlauf der Tech-Titel geht weiter.
Donnerstag.
Kein Rückenwind von der FED.
Freitag.
DAX-Schwäche weitet sich aus. Worauf? Keine Ahnung, weil sind auf den DAX?
Auf andere Börsen.
Auf den anderen DAX.
Ja. Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Ja, ihr hattet ja richtig viele Themen heute und ich habe viele Ergänzungen und ein paar kleinere Korrekturen. Ich fange mal an bei Pistorius' Vorschlag für den neuen freiwilligen Wehrdienst. Ihr hattet ja unter anderem erklärt, das soll so pro Jahr rund 5000 zusätzliche Rekruten für die Bundeswehr generieren. Und ich habe mir gedacht, für die jüngeren HörerInnen so wie mich, die vielleicht gar nicht mehr so richtig im Kopf haben, wie viel Rekruten denn der alte Wehrdienst gebracht hat, habe ich das nochmal rausgesucht. In den letzten Jahren vor der Aussetzung der Wehrpflicht hatte die Bundeswehr rund 37.000 Grundwehrdienstleistende jährlich und dazu kamen ja dann nochmal freiwillig Wehrdienstleistende und das waren damals auch mehr als heute, denn 2011 waren es noch über 20.000 und das ist etwa doppelt so viel wie heute. Und damit hängt ja direkt eine andere Frage zusammen, mit der ihr euch auch befasst habt, nämlich, naja, die CDU macht wahrscheinlich bei dieser Geschichte von Pistorius nicht mit, weil die wollen eher einen allgemeinen Pflichtdienst, weil sie damit die Altenpflege in Deutschland stützen wollen, so zumindest Holgis These. Das kann natürlich gut sein und Glaskugel habe ich nicht, aber ich habe mir gedacht, dann kann ich ja auch nochmal auf die Zahlen der Zivildienstleistenden, also damals zur Zeit der Wehrpflicht, war das ja der Ersatzdienst. Es wurden ja keine Leute rein zum Zivildienst eingezogen, sondern nur Wehrpflichtverweigerer, die aber tauglich gewesen wären, ganz wichtig. Also plump können wir mal betrachten, Zahl der Pflegebedürftigen, Zahl der Beschäftigten, die also arbeiten in der Pflege und Nachfolger der Zivis, also die Bundesfreiwilligendienstleistenden. Ganz schlimm, das lange Wort. Also 2010 rund 2,4 Millionen Pflegebedürftige, 2021 rund 5 Millionen, also quasi verdoppelt. Und im selben Zeitraum 2010 920.000 Pflegekräfte, 2021 mehr als 1,2 Millionen, also nicht annähernd verdoppelt. Und die Vollzeitquote ist dabei auch leicht gesunken von 31 auf weniger als 29%. Und im Bereich der Zivildienstleistenden, da hatten wir 2010 noch rund 80.000, die da einberufen wurden, Entschuldigung. Und 2021 hatten wir rund 37.000 Menschen im Bundesfreiwilligendienst aktiv. Also wir sehen, da ist eine Lücke, kann man sagen, im Fazit. Damit möchte ich aber mal kurz weg von Deutschland. Ihr hattet über die Europawahl ausführlich gesprochen und besonders über Frankreich, weil ihr ja Annika Jüris in der Sendung hattet. Und dann habt ihr im Zuge dieses Gesprächs auf diese großen Unterschiede zwischen Paris und der Peripherie hingewiesen. Das ist ja auch so ein Ding, was man irgendwie aus der Schulzeit mitnimmt. Ja, Frankreich, das ist so zentralistisch wegen dem Sonnenkönig und so. Und ich wollte das nochmal ein bisschen fassbarer machen und habe mal geguckt, ob sich denn diese Schieflagen halt bestätigen lassen in ein paar Dimensionen. Und das gilt bei weitem nicht in allen, aber in einigen Dimensionen eben doch. Hab da auf Basis einer schönen Zusammenstellung der OECD mal ein paar Beispiele. Also dazu muss man wissen, die vergleichen Großregionen und die Stadt Paris und ihr Umland, die bilden dabei die Region Île-de-France. Das finde ich irgendwie begrifflich ganz schön, auch wenn ich da vielleicht jetzt falsch mitliege, aber so irgendwie finde ich das schön, dass quasi das Gebiet um Paris Île-de-France heißt, also die Insel Frankreichs wörtlich übersetzt, wenn ich mich nicht vertue. Also das klingt schon irgendwie so nach dem Alleinvertretungsanspruch. Naja, im BIP pro Kopf zum Beispiel, da ist der Großraum Paris durchschnittlich mehr als doppelt so stark wie viele andere Regionen Frankreichs. Klar, da leben viele Gutverdiener, das kann man vielleicht noch so irgendwie abtun, ist ja logisch. Die haben aber auch schnelleres Internet als viele andere Franzosen. Der Unterschied ist im Vergleich zu anderen Nationen in der OECD auch besonders groß. Allerdings kann man dazu wiederum einschränkend sagen, dass Frankreich insgesamt hier deutlich besser ist. Besser auch als Deutschland, auch wenn die Messlatte da vielleicht nicht so hoch ist. Übrigens sticht der Großraum Paris, und das finde ich auch ganz interessant, weil man könnte ja sagen, okay, vielleicht leben da auch besonders viele ältere Gutverdiener, aber das ist nicht unbedingt so. Also das Verhältnis von Menschen ab 65 zu Menschen im arbeitsfähigen Alter ist im Großraum Paris krass besser als in anderen Regionen Frankreichs. Also da gibt es dann Unterschiede zu den, sage ich mal, Regionen, wo es am wenigsten arbeitsfähige Menschen im Verhältnis gibt zu älteren Menschen, ist da um 10% oder mehr schlechter Paris Großraum im Vergleich zu anderen Regionen. Also ja, kann man auf jeden Fall so unterstützen, was ihr da gesagt habt. Dann kommen wir zurück nach Deutschland. Selenskyj war zu Besuch. Ich habe kurz überlegt zu überprüfen, wie total der Zusammenbruch des Berliner Nahverkehrs war. Das war ja ganz schnell Abstand genommen von der Idee und habe stattdessen nochmal kurz geguckt, ob wirklich keine Leute von der AfD bei Selenskyjs Rede im Bundestag im Raum waren. Das hattet ihr nämlich gesagt, das stimmt nicht ganz. Der Fraktionsvorstand hatte beschlossen, man wolle der Rede fernbleiben. Einzelne Abgeordnete haben aber dennoch teilgenommen.
Vier Stück oder so, glaube ich. Ne?
Ich tue meine Pflicht und erwähne das. Ja. Ne, einzeln, genau, also irgendwie die ersten drei Plätze oder so waren besetzt und dann noch irgendwie ein Sitz. Dann bleibe ich nochmal kurz bei diesem Besuch von Selenskyj, denn ihr hattet gesagt, wie stabil ist denn dieses Abkommen zur Ukraine, ist es Trump sicher? Ich habe ja auch keine Glaskugel, aber die New York Times zumindest hat über die Natur dieses Abkommens geschrieben, dass Trump, sollte er denn US-Präsident werden, das auch einfach einseitig wieder austreten könnte. Ich denke, das ist die wesentliche Antwort auf die Frage dann schon gewesen, tatsächlich leider. Ihr hattet auch erwähnt, dass jetzt wieder gemeldet wurde angesichts dieser Gespräche zwischen Selenskyj und den Verbündeten, dass Putin der Ukraine eine Waffenruhe angeboten hätte gegen NATO-Beitrittsverzicht und Überlassen der besetzten Gebiete an Russland. Dazu möchte ich nur halt eben sagen, dass halt diese Neuigkeiten immer wieder kommen, dass auch die Bedingungen, die jetzt da in der Meldung drin waren, absolut nicht neu sind. Da gibt es ein gutes Hintergrundstück vom Institute for the Study of War zu, die eben sagen, das ist eine Methode und die verweisen eben darauf, dass man an den Taten an der Front überhaupt keine Absicht erkennen kann, jetzt in Verhandlungen zu gehen, denn man könnte ja anfangen, die Kampfhandlungen zurückzufahren, um zu signalisieren, so hier, wir haben nicht das Gefühl, wir kommen weiter, lass mal verhandeln. Also, das war mir nochmal wichtig einzuordnen. Und dann letzter Punkt zum Thema Russland. Ihr hattet das 14. Sanktionspaket der EU erwähnt. Damit soll ja besonders auch Lücken angegangen werden, mit denen Sanktionen umgangen werden, zum Beispiel Exporte an Drittstaaten, die dann wiederum weiter an Russland exportieren. Und Deutschland würde dieses Paket quasi alleine blockieren. Ganz interessant dazu, dass bei Table Media berichtet wird, Deutschland hätte da in letzter Minute Bedenken geäußert gegen eine Klausel konkret, die Firmen verpflichten soll, Ausfuhrverbote an Russland in ihre Lieferverträge zu schreiben. Also die sollen ihren Kunden verbieten, auf geschäftlicher Ebene, dass Produkte weiterverkauft werden. Und diese Formulierungen seien zu weitgehend und könnten Exportunternehmen Geschäfte in Drittstaaten verunmöglichen. So zitiert Table Media da indirekt die deutsche Position und damit liegt ihr dann goldrichtig mit eurer Vermutung, dass es da wahrscheinlich um wirtschaftliche Interessen geht. Ja, dann ein ganz anderes Thema. Nämlich junge Menschen in Deutschland leben sehr, sehr lange noch bei ihren Eltern, länger vielleicht, als das in früheren Generationen der Fall gewesen ist. Hattet ihr die Zahlen alle soweit richtig? wiedergegeben, bis auf eine Kleinigkeit, nämlich hattet ihr gesagt, am spätesten ziehen Menschen in der EU in der Slowakei aus mit 31 Jahren und das ist nicht richtig, es ist in Kroatien ist der Spitzenreiter da mit 32 Jahren und das ist natürlich ein Durchschnittswert, ein Durchschnittsalter, das hattet ihr vergessen zu erwähnen, wahrscheinlich weil die Angaben für Deutschland sich ja auf Menschen bezogen, die gerade exakt 25 Jahre alt sind. Und als letztes möchte ich heute kurz darauf eingehen, Scham hatte ja zu Argentinien erzählt und unter anderem erwähnt, dass der Internationale Währungsfonds dem Land schon mehr als 41 Milliarden US-Dollar geliehen hat und mir fehlte dazu irgendwie so eine Bezugsgröße, weil irgendwann wachsen diese Zahlen ja ins Unermessliche und man fragt sich, ist das denn jetzt viel? Es ist tatsächlich viel Geld, also Argentinien ist mit riesigem Abstand der größte Kreditnehmer aktuell des IWF. An zweiter Stelle kommt Ägypten mit derzeit umgerechnet rund 15 Milliarden US-Dollar.
Danke, sehr gute Einordnung nochmal.
Ja, und damit bin ich fertig für heute.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Dann.
Und jetzt sind wir auch am Ende der Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns bei allen, die Sendung überhaupt möglich waren. Das sind ganz viele Menschen, die wir jetzt ja nicht erwähnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr es trotzdem tut. Das sind vielleicht auch viele Menschen noch gar nicht mit dabei. Auf wochendämmerung.de könnt ihr auch Wege finden, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das sind die Leute, die wir jetzt vorlesen, nämlich die auf Steady bei den Ultras oder im Fanclub sind. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen.
Martin Afanasiev.
Covid's coming home to Deutschland, diesmal mit den Fußballfans und den Swifties aus Spanien, wo die Inzidenz schon wieder über 6000 liegt. Mask up.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack braucht eine Pause und muss endlich mal Urlaub machen. Noch den Juni durchhalten und dann durchatmen.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der sich auf den gemeinsamen Kurztrip auf die Schwäbische Alb freut.
Für mehr Hundesnacks der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Wing Commander Lord Fleschards Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten ist es, minderjährige Kinder bei Wahlstimmen nicht zu berichtigen. Nicht zu berücksichtigen.
Nicht zu berichtigen, no. Nein, da hast du falsch gewählt, Timo. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Der Dösewicht ist erschöpft von dieser Instanz der Demokratie.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Fiete 1285 und Olaf 20.002 gratulieren Holger zum 20.003. Geburtstag. Hoffentlich mit vielen Leckerli, wie gewünscht jetzt mit Punkten und ab nächster Woche wieder ohne lange Zahlen.
Danke. Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Bundestag stellt Zelensky-Pappaufsteller auf, um AfD und BSW dauerhaft fernzuhalten.
Sag ich ja. Janine Schöne.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Niklas wünscht Wolfgang die beste Besserung.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra de la Coronia y Acevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Moste Techi bittet doch endlich mal die kleine Maya zu ölen, die quietscht nämlich schon.
Verkehrsminister, ein schwaches Verb, einen Posten einnehmen und ihn schlechter ausfüllen als bis dato denkbar.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi Bär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß gähnt sich ins Wochenende.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka,
Andrea und Hans,
Silke Hartmann,
der Alexander Hauser,
Jan Heck,
Hans Herbst,
Ralf Herbst,
Tobias Herbst,
Katharina Herbst und die Plüschmonster,
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Jenny? Ach so, wie in Joghurt. Michael Heine, ich hätte ja falsch gesagt, naja.
Ich habe auch lange üben müssen, bis ich es letztendlich heute zum ersten Mal geschafft habe. Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Bicycle, 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 I want to ride my bicycle, 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 I want to ride my bicycle, I want to ride my bike.
Ideen für Eisenwarenladennamen. Nein, wisst ihr was? Nach solch einer Wahl kann ich nie einfach Dad-Jokes machen, als wäre hier nichts gewesen. Ich bin schockiert und habe Angst. Wir sollten uns alle unbedingt in demokratischen Vereinen und Parteien engagieren und Europa zurückholen.
Sebastian verweist auf Picards Morality-Tipp und gibt folgende Entscheidungshilfe. If one side of a conflict preaches purity of bloodline above communal benefit for all, join the other side.
Pia und Thomas in Hausenbach.
It warms the action is in conjection.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Uhr um und so weiter.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen, Knowles und Zalewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Robert Manik.
Martin Meschke.
Die Messboje.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Noah, seit ich den Abspann der Wochendämmerung höre, kann ich nicht mehr Müsli sagen, sondern sage immer Müsli, Müsli, Miam, 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 Bert.
Bernd Nossem.
Erkältungsbedingt mit offenem Mund geschlafen und nun widerlichen Geschmack im Mund, oder sind es doch die Wahlergebnisse?
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Weltblutspendetag aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reibschläger.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Hier ruht meine Tante Ruth.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Felix, der jetzt aufpassen muss, was er hier schreibt, weil seine Frau neuerdings mithört.
Tipp, Tipp und Tipp und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Rotziegel Stein.
Da steht Rotziegel.
Ich weiß.
Ach so. Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sind immer noch gechillt, während Priscilla und Gwyneth Molesworth nach der Republika gleich auf die nächste Großveranstaltung müssen.
Fauli, das Faultier, hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Vers.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Sascha Katana, wir müssen uns wieder gegen die Ämpfe bünden, Witte.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila-Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Martin Balaschk.
Vielen herzlichen Dank.
Auch von mir.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 14. Juni. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Produktion von Haus 1.